Einer der Zuhörer oder Zuschauer beim Supply Chain College hat mich vor ein paar Wochen gefragt, Martin, kannst du bitte mal ein Video machen, wie ein perfektes S&OP-Meeting abläuft? Input, Meeting-Durchführung, Nachbearbeitung etc. Und ich dachte, ich versuche mit diesem Beitrag nochmal darauf einzugehen. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Wie gesagt, reden wir heute über Sales and Operations Planning, S&OP. Wie soll man diese Frage beantworten? Was ist das perfekte S&OP-Meeting? Ich glaube, man muss da nochmal wirklich nach außen zoomen, die Vogelperspektive einnehmen und nochmal fragen, was ist S&OP? Und S&OP ist im Endeffekt ein rollierender, in der Regel monatlicher Managementprozess. Das ist jetzt keine operative Planung, das ist wirklich ein, bewusst gesagt, Managementprozess. Und dieser Managementprozess besteht aus verschiedenen Teilen. Ich habe hier in vielen Podcasts und Videobeiträgen schon öfters mal verschiedene S&OP-Zyklen gezeigt. Aber wenn man es sehr einfach macht, gibt es eigentlich vier Elemente. Es gibt einmal den kommerziellen Teil, es gibt den Supply Chain-Teil, es gibt den funktionsübergreifenden Teil und dann gibt es mehr diesen, nennen wir es mal Management-Geschäftsführungsvorstandsteil. Und der Commercial-Teil, jetzt auf Englisch gesprochen, sorry, dass ich jetzt sehr, sehr viele englische Ausdrücke reinbringe. S&OP ist aber eigentlich auch ein sehr international anerkanntes Konzept und ich bin damit nur im Englischsprachigen vor allem aufgewachsen. Daher gibt es dann oftmals nicht die perfekte deutsche Übersetzung aus, in meiner Sicht. Aber der kommerzielle Teil sind zum Beispiel die sogenannten Demand Reviews oder die Abstimmung der Volumenplanung. Da ist das Hauptziel einen, im Englischen sagt man schön, unconstrained Volume Forecast oder Unconstrained Demand Plan zu erzielen. Und uneingeschränkt könnte zum Beispiel bedeuten, ich habe den Absatzplan noch nicht eingeschränkt aufgrund von irgendwelchen Kapazitäts- oder Lieferproblemen, Versorgungsproblemen. Das heißt, ich möchte wirklich einen Plan aufstellen, abstimmen mit Verkauf, Marketing vor allem, Vertrieb, Marketing, der das volle Verkaufspotenzial wiedergibt. Das heißt nicht, dass man dort alle möglichen Traumschlösser, Wunschszenarien einbaut im Sinne von, ich gewinne alle möglichen Kunden, ich launche zig neue Produkte und ich steche die Konkurrenz hier und da aus. Und wie gesagt, ich mache in diesem Beitrag jetzt bewusst sehr einfache Sprache, aber sonst brauche ich 2-3 Stunden, um über S&OP zu reden. Und ich versuche das mal irgendwie, mal gucken, ob es gelingt, auf 20 Minuten oder so zu konzentrieren, 25 Minuten vielleicht. Und wir gehen gleich, wenn ich durch die anderen Elemente durchgegangen bin, mal in diese verschiedenen 4 Punkte rein und da sage ich euch auch mal was dazu. Wer sind so die typischen Teilnehmer? Was ist die Agenda? Oder nochmal, was ist die Zielsetzung? Was ist die Agenda? Was sind die Kennzahlen, die man vielleicht dort anschauen sollte? Und noch ein paar andere Tipps, die mir zum Beispiel in der Praxis über die letzten über 20 Jahre über den Weg gelaufen sind. Gehen wir kurz auf den zweiten Teil vom S&OP-Prozess, der vor allem sehr von der Supply Chain gesteuert wird. Das ist dann der Supply Review. Wie kann man das auf Deutsch nennen? Die Übersicht der Nachversorgung, Kapazitätsplanung zum Beispiel. Und dort geht es darum, dass man einen Plan abstimmt, der auf dem Bedarf vom vorherigen Schritt, vom Demand Review aufbaut und dann eben diesen Plan machbar auf Machbarkeit prüft. Also kann ich die Kapazitäten aufbauen? Kann ich die Bestände aufbauen? Kann ich Bestände optimieren? Kann ich die neuen Produkte entsprechend rechtzeitig produzieren? Kann ich die ganzen Komponenten, Materialien beschaffen, kann ich die Vorlieferanten, Co-Filler, Co-Packer, Co-Manufacturer, wie man die alle nennt, kann ich die alle sauber bespielen, sodass man dann eben auch versteht oder versucht zu verstehen, wie viel von meinem Unconstrained Demand kann ich denn dann überhaupt befriedigen. Dann der dritte Teil ist die Demand-Supply-Reconciliation, also ein bisschen so diese Abstimmung der ersten zwei Schritte, das heißt, man legt wirklich dort beide Pläne übereinander, schaut nochmal, wo gibt es Chancen, Risiken, habe ich irgendwelche Lücken, die ich schließen muss? Also habe ich freie Kapazitäten, die ich vielleicht bespielen kann seitens Vertrieb? Kann ich dort noch irgendwelche Opportunitäten kreieren? Habe ich vielleicht Engpässe, die ich nochmal diskutieren muss? Was ist die Konsequenz für unser Business? Wenn ich den Bedarf nicht befriedigen kann, kann ich auf Alternativprodukte, Produktranges etc. ausweichen? Kann ich in meinem Liefernetzwerk zum Beispiel, kann ich auf eine alternative Produktionsanlage, auf einen alternativen Standort gehen? Kann ich outsourcen? Kann ich insourcen? All diese Themen müsst ihr dort entsprechend diskutieren. Geht auch so weit, den Teil blende ich immer gerne aus. Auch die Logistik ist zum Beispiel wichtig. Wo lagere ich zum Beispiel die Produkte, wenn ich in eine gewisse Vorproduktion gehe? Das wäre zum Beispiel auch so ein Teil, den man dort abstimmen muss, weil man muss ja natürlich auch da die Machbarkeit der Logistik die Machbarkeit von Lager und Transport zum Beispiel auch berücksichtigen? Habe ich dort entsprechend die Kapazitäten oder kann sie entsprechend agil gestalten? Und der letzte Punkt, der vierte Schritt im simplen S&OP-Prozess ist dann der Teil auf Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene. Dort bringt man im Endeffekt all die Erkenntnisse zusammen und segnet nochmal die ganzen Erkenntnisse ab oder wird nochmal gechallenged dann von der Geschäftsführerin, vom Geschäftsführer zum Beispiel. Und im Sinne von, wenn dann dieser Plan abgesegnet ist, dann schaut man sich auch währenddessen an, was sind denn die finanziellen Konsequenzen? Man macht zum Beispiel eine Hochrechnung auf Umsatz, auf Profit, EBIT, was auch immer, ne? Je nachdem, wie ausgereift ihr schon unterwegs seid. Auch dort geht es dann nochmal so weit, dass dann wirklich der Vertriebsleiter, die Marketingleiterin zum Beispiel, selber die Pläne vorstellt, die Chancen-Risiken nochmal vorstellt und eben der Managing Director, Geschäftsführer zum Beispiel, Geschäftsführerin entsprechend das Sign-off gibt, den Plan abnimmt und dann bestenfalls auch so in eine der wichtigen Erkenntnisse in die Finanzplanung entsprechend übernimmt. Also dort, wenn man sehr, sehr fortgeschritten ist, hat man jetzt nicht, macht man ein normales Geschäftsleitungsmeeting, dann kommt irgendwie der Supply Chain Head, stellt die S&OP-Erkenntnisse vor mit eben Zusammenarbeit, Vertrieb, Marketing etc. Wenn man eben nicht fortgeschritten ist, dann war vielleicht irgendwie eine halbe Stunde vorher der Finance Head, also der CFO zum Beispiel dran und hat den ganzen Finanzplan vorgestellt, der vielleicht im Worst Case etwas ganz anderes aussagt, als was man über den S&OP-Prozess diskutiert und vereinbart hat. Das wäre natürlich der Worst Case, sollte nicht der Fall sein. Je weiter man fortschreitet, je weiter man die Organisation schärft, den S&OP-Prozess zu verstehen, richtig zu bespielen, dann gibt es irgendwann immer mehr ein Angleichen. Achtung, es kann aber Unterschiede geben. Meiner Meinung nach muss der zum Beispiel Plan im S&OP ist vor allem auf Volumen getrieben. Man macht mal so einen kleinen Check Richtung Finance. Und der Finanzplan, wie er so schön sagt, ne, geht es um Betriebsergebnisse, vor allem um im Euroraum jetzt um Euro oder was auch immer für Währungen ihr habt in eurem Unternehmen. Und man schaut dort vor allem an auf die ganzen typischen Finanzkennzahlen, Return on Capital Employed und all diese Geschichten. Da kann es schon einen Gap geben, aber wenn es den Gap gibt zwischen S&OP und der Finanzplanung, dann versteht diese Unterschiede. Weil es kann ja sein, im Finanzplan habt ihr gewisse Chancen schon aufgenommen und im Sales and Operations Plan solltet ihr versuchen, sehr, sehr realistisch unterwegs zu sein, weil alles, was ihr dort absegnet, löst auch Beschaffung aus, löst Produktionen aus, löst aus, dass ihr vielleicht Personal auf- oder abbaut, etc. pp. Bis hin zu im langfristigen Horizont, dass ihr sogar Kapital auslöst für Investitionen oder Kapazitätserweiterungen, Lieferanten onboardet, sucht, etc. Also im S&OP solltet ihr wirklich eher realistisch sein. Im Finanzplan mit Abstrichen darf man auch die ein oder andere Opportunität bereits abbilden. Eine andere Anmerkung, die sehr wichtig ist, je größer euer Unternehmen, desto komplexer wird der S&OP-Prozess. Ich mache mal zwei konkrete Beispiele aus meiner Berufslaufbahn. Bei meinem jetzigen Arbeitgeber haben wir diverse Business Units oder Divisionen, nennen wir es. Zum Beispiel 4 Stück, 5 Stück global, die verschiedene Produkte bespielen am Markt. Und das kann sein, ich habe das deshalb 4 oder 5 S&OP Subprozesse, zumindest für die ersten 3 Schritte und sollte dann am Ende auf Vorstandsebene, zum Beispiel Konzernebene, alles zusammenbringen zu einem globalen Plan und dann eben die positiven wie negativen Abweichungen pro Business Unit oder Division erklären. Mein vorhergehender Arbeitgeber, zum Beispiel Carlsberg, großer Getränkehändler, Getränkeproduzent, Bier zum Beispiel, sehr, sehr bekannt für, das ist halt in der Regel eine Kategorie, ne, weil man nur Getränke hat, auch wenn man Softdrinks, Wasser, also Bier, Spirituosen, Wein vielleicht hat, ist es aber in der Regel dann nicht in verschiedene Business Units unterteilt, zumindest nicht so komplex jetzt, ja, wenn ich es aus einer hohen Ebene betrachte. Und da hat man dann zum Beispiel nur einen S&OP-Zyklus gehabt. Aber der andere Punkt ist auch ein bisschen, je größer das Unternehmen, desto mehr habt ihr vielleicht, ihr habt S&OP-Prozesse in einem Land, in einer Region und ihr habt dann vielleicht einen globalen Prozess und das muss alles sauber aufeinander abgestimmt sein. Das ist eigentlich der Punkt. Das heißt, was ich euch damit sagen möchte, ihr müsst einen klaren S&OP-Kalender definieren, der sich bestenfalls eben monatlich wiederholt. Und ich mache ein Beispiel. Konkret ist es bei uns so, dass wir zum Beispiel sagen, in der ersten Woche hat man die ganzen Portfolio-Management-Themen, Innovationsthemen, wo man sich funktionsübergreifend abstimmt, welche Produkte gehen rein, raus über die nächsten Monate oder Jahre, wie ist dort der Status. In der zweiten Woche, das ist dann ein ganz wichtiger Punkt, finden zum Beispiel die Demand-Reviews statt, die in der Regel bei uns in den Ländern oder Regionen stattfinden. In der dritten Woche sind dann diese Supply Reviews, wo wir dann in den Werken, in den verschiedenen Produktionsstandorten oder mit den verschiedenen Produktionsteams der Divisionen die Machbarkeit, die Kapazitäten, die Beschaffungsseite mit dem Einkauf und so weiter abklären und dann wiederum die Woche drauf oder am Ende dieser dritten Woche, je nachdem, haben wir dann diese ganzen Meetings, wo wir alles zusammenbringen, in unserem Fall jetzt auf Divisionsebene. Und dann sollte man eigentlich nochmal auf Konzernebene alle Divisionen in einen Topf schmeißen und es auch dem Vorstand präsentieren. Der Schritt fehlt uns in meinem jetzigen Unternehmen noch, da versuchen wir dran zu arbeiten. Aber auch bei Carlsberg zum Beispiel hatten wir das dann, wo wir dann auf zum Beispiel Ebene Westeuropa, Asien zum Beispiel nochmal alles konsolidiert hatten und dann mit der Regionalleitung zum Beispiel nochmal alles durchgesprochen haben. Aber wie gesagt, alle Unternehmen sind ein bisschen anders strukturiert, auch vom Legal Setup etc. Und da müsst ihr natürlich dann entsprechend euren S&OP-Zyklus drauf aufbauen. Und bevor wir jetzt in die Details gehen, der vier Subprozesse, heute mal nur vier Subprozesse, das kann man wie gesagt noch ultra aufblähen. Ich kann noch einen Inventory-Schritt zum Beispiel zwischen reinbauen. Ich kann den Innovationsschritt noch separat zum Beispiel euch mal erklären, aber das sind vielleicht eigene Podcast-Beiträge. Aber der wichtige Punkt ist, es gibt nicht das eine S&OP-Meeting. Letztendlich, klar, wenn ihr das jetzt aus Management-Sicht wie ich betrachtet, dann ist das S&OP-Meeting, ist das Meeting mit der Geschäftsführung einmal im Monat. Und all die anderen Schritte vorher, das ist alles vorgeplänkelt, die auf das große Meeting einzahlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es kann sein, ihr seid vielleicht ein Demand-Planning-Manager in einem Land oder in einer Region. Dann ist vielleicht für euch das S&OP-Meeting euer Demand-Review. Es kann sein, ihr seid ein Supply-Chain-Manager in einem großen Produktionsstandort. Dann ist vielleicht das S&OP-Meeting für euch das Supply-Review-Meeting. Also ihr müsst halt auch ein bisschen sehen, na, was ist so euer Steckenpferd? Habt ihr eine übergeordnete Funktion, wie ich zum Beispiel, wo global alles zusammenläuft, End-to-End-Planning? Dann ist es, wie gesagt, bei mir dieses Vorstands-, Geschäftsleitungs- oder Head-of-Division-Meeting. Und bei euch kann es eben euer Werk, euer Land, eure Verkaufsorganisation zum Beispiel sein. Dann möchte ich euch mal ein paar Best Practices geben für diese vier Einzelmeetings. Und wie gesagt, das sind nur Empfehlungen. Ich habe das schon überall, wo ich war, selbst im gleichen Unternehmen, wenn ich in dem einen Land, dann mal im anderen Land war, dann mal in einem Produktionsstandort, dann mal in der Zentrale, habe ich das immer ein bisschen abgewandelt gesehen, aber so der Rahmen war ungefähr gleich. Und ich möchte euch mal eine Empfehlung geben, wie man es machen kann. Fangen wir nochmal beim ersten Schritt an, dem Demand Review. Und der findet in der Regel ja in einem Land, in einer Vertriebsorganisation oder in einer Region statt, je nachdem, wie groß ihr eben seid. Und da kommen wir zu einem ersten wichtigen Punkt. Ownership des Meetings. Und das werdet ihr bei allen anderen Meetings oder Schritten im S&OP-Prozess jetzt auch sehen. Es gibt immer einmal den Facilitator, also denjenigen, der das Meeting koordiniert, die perfekte Durchführung achtet, dass die Teilnehmer da sind, dass der Inhalt stimmt etc. Und es gibt den Meeting Owner, also den sagen wir inhaltlich Verantwortlichen. Und Facilitator in der Regel bei den Demand Reviews ist der Demand Planning Manager und der Owner sollte dann der Sales-Leiter, der Vertriebsleiter, Sales-Manager sein und oder Head of Sales, wie auch immer die Funktion bei euch heißt. Und das ist ganz wichtig, denn der Vertrieb, wie gesagt, ist inhaltlich verantwortlich für die Verkaufsplanung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Rollen auch entsprechend verstanden werden, weil das heißt nicht, dass der Vertriebsleiter da einfach zur Bespaßung in dieses Meeting kommt und so ein bisschen von den Supply Chain Leuten entertained wird von der Planung. Denn der Vertriebsleiter hat dann wirklich auch die Aufgabe, die Ziele des Meetings zusammen mit dem Facilitator natürlich auch zu erreichen. Und das bringt uns jetzt zu den Zielen des Meetings oder die sogenannten Objectives vom Demand Review. Und das habe ich ja vorhin gesagt, daher mache ich es jetzt ganz kurz. Das ist diese Unconstrained Demand. Das kann dann sein, auch da wieder, je nachdem wie komplex es sein, dass ihr das auf, manchmal, wenn ihr ein kleines Portfolio habt, auf Einzelprodukten schon macht, auf Einzel-Stockkeeping-Units. Ihr könnt das auf Produktfamilien machen. Vor allem, je längerfristig ihr in die Zukunft plant, sollte man das vielleicht ein bisschen clustern und dann auch gröber werden. Und was da auch wichtig ist wiederum, ist, dass dann ihr diesen Unconstrained Demand nehmt, in den Mengenplan, das ist ganz, ganz wichtig, Supply Chain, die Währung der Supply Chain ist Menge oder Volumen und nicht Geld. Das heißt, ihr plant eine Menge und dann macht ihr diesen sogenannten Cash-Up mal hoch zu den Nettoverkaufserlösen oder zur Profitabilität etc., je nachdem, was euch wichtig ist anzuschauen, welche Kennzahl. Ihr mappt diesen Bedarfsplan dann oder diesen Verkaufsvolumenplan gegen eure Budgets, gegen eure letztes Estimate, Forecast-Updates, wie auch immer ihr das dann nennt, also eure finanziellen Zwischenschritte. Und was da auch wichtig ist, und das zählt für alle S&OP-Schritte, schaut euch wirklich einen Horizont, einen Zeitabschnitt von ab 3-4 Monaten in der Zukunft bis zu 1,5-2 Jahre in die Zukunft an. Das heißt, vermeidet, dass ihr euch in jedem S&OP-Schritt, egal welchem, zu sehr im Kurzfristhorizont, weil das ist dann eben nicht mehr S&OP, sondern das S&OE, das ist der Execution-Teil der operative Teil. Und da können wir, und da habe ich auch schon hier und da Beiträge zugemacht. Und da können wir gerne nochmal neue zu machen. Und wer sind die Teilnehmer von so einem Meeting? Ich gehe mal kurz die Liste durch, deshalb schaue ich hier so mal ein bisschen an der Kamera vorbei auf meine Notizen. Wie gesagt, das ist der Vertriebsleiter, die Vertriebsleitung, das ist der Supply Chain Head in eurer Vertriebsorganisation, das ist Head of Marketing oder die verschiedenen Brand Manager. Wenn ihr in der Konsumgüterbranche arbeitet, sind vielleicht Brand Manager und Marketing wichtiger, als wenn ihr jetzt in einer Branche arbeitet, wo die Marke an sich gar nicht so die große Rolle spielt für die einzelnen Produkte. Also das müsst ihr ein bisschen unterscheiden. Ich habe schon beides gesehen, dass Marketing sehr, sehr wichtig ist und dann auch wiederum Marketing in manchen anderen Bereichen gar nicht so relevant ist. Dann gibt es vielleicht noch andere Vertriebsrollen, so Themen wie Trade Marketing Manager, Head of Demand Planning, haben wir vorhin schon genannt, als Facilitator. Und in der Regel macht es auch Sinn, dass euer Business Controller dabei ist, euer Finance Head, sage ich mal, und auch die Demand Planner selbst. Ihr könntet sogar so weit gehen und dann die Horizonte aufteilen. Das heißt, dass ihr irgendwie sagt, die ersten 6 Monate ist vor allem Sales getrieben. Über 6 Monate hinaus, jetzt gerade ein Konsumgüterunternehmen, könnt ihr sagen, ist eher Marketing, Market Intelligence getrieben. Da müsst ihr mal schauen, was für euch Sinn macht. Und der Input in dieses Demand Review könnte sein, ihr nehmt den aktuellen Sales Forecast mit. Ihr nehmt die ganzen Sales Forecast KPIs mit. So Themen wie Forecast Accuracy, Forecast Bias. Ihr nehmt dann die aktuelle Performance mit, also wie war zum Beispiel der letzte Monat gelaufen, habt ihr mehr, weniger verkauft, auf welchen Produktgruppen seid ihr abgewichen. Ich erkläre das immer gerne in so einem Funnel, wie so einem Trichter. Beispielhaft könnte das sein, ihr guckt auf euer Land, wenn ihr jetzt ein Land seid, Deutschland als Beispiel für die in der Vertriebsorganisation, guckt drauf an, wie ist Deutschland gelaufen in allgemein. Dann guckt ihr, wie sind die verschiedenen Divisionen in Deutschland gelaufen, wie war dort der Trend. Dann könnt ihr vielleicht noch je nach Struktur eures Vertriebsnetzes, den Vertriebskanälen, könntet ihr dann noch anschauen, welche Vertriebskanäle sind entsprechend gut oder schlecht gelaufen. Als Beispiel, es gibt den Einzelhandel, es gibt vielleicht die Gastronomie, es gibt den Großhandel, es gibt das Business-to-Consumer-Geschäft, es gibt das Business-to-Business-Geschäft, all solche Sachen. Je nachdem, wie ihr das unterscheidet, könnt ihr euch dann immer im Funnel weiter nach unten bewegen und dort schauen, wo habt ihr denn die großen Abweichungen. Dann geht ihr irgendwann auf Produktgruppen, bis auf vielleicht auch sogar die Top-Artikel, die Top- und Flop-10-Artikel vielleicht vom letzten Monat. Und guckt dort, gibt es dort irgendwelche Trends? Sind die Top-Flop-Artikel des letzten Monats vielleicht schon die Top-Flop-Artikel des letzten halben Jahres gewesen? Habt ihr dementsprechend vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen im vorhergehenden S&OP-Meeting getroffen etc.? Also schaut wirklich, dass ihr den Trichter immer enger fasst, euch aber nicht direkt nur im Detail aufhaltet. Also guckt wirklich, wo sind die Treiber, was könnt ihr daraus lernen? Nächster Input ist dann natürlich der neue Forecast, der vor allem vom Demand-Planning erstellt wurde. Das heißt, der wird dann vorgestellt, was sind die großen Änderungen in meinem rollierenden zum Beispiel 18-Monats-Horizont. Dann bringt auch da der Demand Planning Manager, der Head of Demand Planning, bringt dann eigentlich auch die Annahmen, die hinter diesem Forecast oder die diesem Forecast zugrunde liegen, mit. Aber wiederum wird es dann geht es so ein bisschen Ping-Pong hin und her, dann nimmt der Head of Sales auf und guckt so, was sind die Aktivitätenpläne, die Vertriebsaktivitäten, die dann die Annahmen stützen oder auch, die auch im Widerspruch dazu stehen. Das muss dann entsprechend diskutiert werden. Der Brand Manager oder Head of Marketing, je nachdem, bringt dann wiederum die Markenpläne mit, was für Promotionen, was für vielleicht Kampagnen werden gefahren. Man bringt dann natürlich auch die Innovationspipeline mit, welche Produkte gehen raus, rein, gleicht das wiederum mit dem Zukunftsforecast zum Beispiel ab. Und auch Marketing und Sales in Kombination oder Market Intelligence gibt es dann in größeren Firmen zum Beispiel. Die bringen dann wieder die Wettbewerbsanalysen mit zum Beispiel und schauen dann, was für ein Input oder Impact könnte das auf unseren Zukunftsabsatzplan haben. Was auch Sinn macht, ist dann über den Absatzplan hinauszugehen. Man schaut sich noch ein bisschen die Risikoprodukte an. Also welche Produkte sind denn vielleicht nicht verfügbar über die nächsten Wochen, Monate? Wo haben wir gewisse Einschränkungen? Müssen vielleicht die Vertriebskanäle auf Alternativ- oder die Vertriebspläne, wollte ich natürlich sagen, auf Alternativprodukte umrouten? Habe ich irgendwelche Überbestände, die ich noch abverkaufen muss? Und sollte ich da vielleicht noch Aktivitäten starten? Auch das entsprechend im Plan abbilden. Etc. Also das sind so die Basics. Und eben nochmal zusammengefasst, die 3 wichtigen Entscheidungen oder Outputs vom Demand Review ist dann der abgestimmte Unconstrained Demand Plan für die nächsten 1,5 Jahre oder 2 Jahre, je nachdem, was euer Horizont ist. Aber guckt immer übers Geschäftsjahr hinaus, das ist, glaube ich, wichtig. Zweite wichtige Outcome ist die Annahmen hinter den Plänen klar niedergeschrieben und vereinbart abgesegnet zu haben, inklusive aller Risiken und Opportunitäten. Und dann auch beim Cash-up beim Hochrechnen auf finanzielle Werte von den Volumen, dann auch eventuelle Lücken oder ein bisschen die Schere, ne, zu erklären, die ihr dann vielleicht zwischen eurem Finanzplan und dem Volumenplan habt. Und der dritte Punkt könnte sein, dass ihr in diesem Demand Review auch noch Empfehlungen aussprecht, die dann wiederum in dem Supply Review, auf das wir gleich nochmal eingehen, umgesetzt oder zumindest mal diskutiert werden sollten, bis hin zu was Investitionsprogramm und so weiter für die Zukunft betrifft. Kennzahlen, die man im Meeting angucken kann, habe ich, wie gesagt, schon ein paar gesagt. Also Forecast Accuracy, Forecast Bias, also die Abweichung, ne, verkaufe ich mehr, weniger oder wie genau absolut ist mein Forecast, mein Volumenplan. Es können aber auch Themen sein wie Marktanteil, Distributionstiefe, es können sein, wie viel Vernichtungskosten hatte ich, also welche Produkte musste ich wegschmeißen, die ich nicht mehr verkaufen konnte, weil zum Beispiel das die Haltbarkeit, wenn ihr Haltbarkeiten habt, abgelaufen ist. Und so weiter. Also das solltet ihr vorab definieren und dann Monat für Monat durch diese Kennzahlen gehen. Ich glaube, die Agenda hat sich jetzt schon ein bisschen ergeben. Ich gehe da mal ganz schnell durch. Ihr fangt das Demand Review an, indem ihr das Protokoll vom letzten Meeting, die Aktionen anschaut. Sind die alle geschlossen? Ja, nein. Diskutiert ganz kurz drüber. Guckt euch die Kennzahlen an. Habe ich gerade was zu gesagt? Dann schaut ihr euch den neuen Bedarfsplan an. Guckt ganz kurz auf die Vergangenheit. Guckt nach vorne. Diskutiert über die Annahmen, wie ich es gerade gesagt hatte, diskutiert über Risiken und Chancen. Die sind ganz wichtig, die müssen nämlich in alle Folgemeetings mitgenommen werden. Trefft Entscheidungen, loggt die in einem One-Pager, übergebt die dann auch ans nächste Meeting und dann ist eigentlich das Meeting vorbei. Geht nochmal durch die Aktionen, die ihr vielleicht neu festgelegt habt, vereinbart, bis wann wer was durchführen muss und dann wird das Meeting geschlossen. Das kann oftmals bis zu 3 Stunden gehen, ist so meine Erfahrung, wenn er das richtig durchzieht und braucht entsprechend natürlich auch eine riesen Vorbereitung und auch einiges an Nachbereitung. Ich merke jetzt schon, die 25 Minuten werden nicht reichen, die ich mir am Anfang als Ziel gesetzt habe. Vielleicht kann ich jetzt ein bisschen schneller durchgehen, weil da habe ich auch schon zu allen Sachen eigentlich Einzel-Podcasts und Videos gemacht, zu all diesen Extraschritten jetzt. Der Supply Review. Im Supply Review auch da wieder die Ownership-Unterscheidung, der Facilitator, der Koordinator ist in der Regel der Supply Planning Manager oder der Planungsleiter. Für die Produktionsplanung als Beispiel oder Nachschubplanung, Beschaffungsplanung. Der Meeting Owner ist dann oftmals der Head of Supply Chain. Oder es könnte sogar auch sein, der Werksleiter, die Werksleiterin, je nachdem, wie ihr organisiert seid. Auch das Meeting wird in der Regel monatlich abgehalten, nach dem Demand Review, weil der Demand Review der Input eben oder den Input liefert oder anreichert qualitativ für das Supply Meeting. Die Ziele sind, die Mengenplanung abzustimmen, also die Mengen, die ihr herstellen oder beschaffen wollt, zu entscheiden, wo was hergestellt wird oder beschafft wird und zu welchen Kosten. Auch da gleich Horizont, 3 Monate bis 18 Monate oder länger. Auch hier gehen wir kurz auf die Teilnehmer ein. Auch da wieder Facilitator, Owner sind natürlich dabei, ne? Also der Head of Supply Chain, der Supply Planning Manager, es ist der Supply Chain Controller in der Regel dabei oder Werkscontroller. Es ist vielleicht jemand aus dem Einkauf dabei, jemand, der Rohpackmaterialien einkauft oder auch Handelswaren einkauft, je nachdem, ne, über was er redet. Und oftmals macht es auch Sinn, je nachdem, wie stark er integriert seid, dass auch Warehouse Transportation mit am Tisch sitzt. Was wir auch gerne gemacht haben in meiner Vergangenheit überall, dass wir auch nochmal den Demand Planning Manager mit dazugenommen haben, weil dann die Person automatisch nochmal das ganze Wissen aus dem vorgelagerten Demand-Prozess, Demand-Review nochmal sauber erklären kann, die Fahne hochhalten kann dann im Meeting, dass wir dann keine Fehlannahmen treffen. Input zum Meeting sind dann natürlich der Absatzplan, der Mengenplan für die folgenden 1-2 Jahre als Beispiel. Kurzfristig schaut man sich dann auch nochmal die ganzen Kennzahlen an, Zielerreichungen und diesmal schaut man sich natürlich nicht nur Bestandsreichweiten und auch da, wie genau ist mein Forecast oder ungenau ist mein Forecast, sondern man schaut sich auch an, kann ich meine Sicherheitsbestände optimieren, kann ich meine Losgrößen optimieren, hatte ich Effizienzprobleme, wie war meine Ausbringung, muss ich meine sogenannte Demonstrated Capacity, meine Leistungsgrade vielleicht in der Planung nach oben oder unten anpassen, wie waren meine Kosten im Vormonat und so weiter. Also ist auch sehr, sehr stark dann Kennzahlen und vor allem Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Dann übergebe ich irgendwann Richtung Einkauf, höre mal an, was für Lieferrisiken vielleicht bei Rohpackmaterial, Handelswaren oder bei Co-Manufacturing, Co-Fillern und was auch immer vorliegen können. Ich schaue mir die Schichtpläne an für die Zukunft, will ich die anpassen oder nicht anhand meines Rough Cut Capacity Plans. Ich schaue mir an, welche Bestandsrisiken habe ich, also wo gehe ich zum Beispiel bei welchen Produktgruppen oder Einzelartikeln, gehe ich über meine Bestandsreichweiten oder unter die gesetzten Mindestbestände, Sicherheitsbestände, kann ich da etwas dagegen tun, ja oder nein? Welche Gaps habe ich noch, also welchen Bedarf kann ich nicht befriedigen, muss ich vorproduzieren, kann ich ihn gar nicht befriedigen, dann würde das eben weitergehen in den nächsten Meeting-Schritt, dass man dafür Lösungen finden muss mit den Kunden oder muss ich langfristig etwas investieren, ich habe dann vielleicht auch noch die Technik aus dem Werk dabei oder so, habe ich irgendwelche Projekte, Stillstände, Instandhaltungen, was auch immer. Also das kann man sehr, sehr weit treiben, meiner Meinung nach sind die Supply Reviews, wenn man es richtig macht, sind die komplexeren Meetings, weil es viel, viel mehr Stakeholder gibt als auf der Demand-Seite. Dort braucht man auch eine recht lange Vorbereitung und es sind auch sehr, sehr intensive Meetings. Man trifft dort auch sehr schwerwiegende Entscheidungen, bis hin zu, wann hat man Kurzarbeit, wann muss ich an Wochenenden arbeiten, eben baue ich tausende von Paletten auf, muss Lager anmieten und all diese Themen sind dort sehr, sehr wichtig und hauen auch voll in die Kosten rein, wenn man dort auch Fehlentscheidungen trifft. Apropos Entscheidungen, was sind die wichtigen Outputs oder Entscheidungen in dem Meeting? Ich habe mir hier 4 Punkte aufgeschrieben. Das sind einmal die kurzfristigen, aber Achtung, nicht zu sehr am Kurzfristhorizont hängen bleiben, denn es ist SNOE und nicht SNOP. Trotzdem guckt man ganz kurz auf den kurzfristigen Horizont, habe ich dort irgendwelche Probleme, die ich nicht lösen kann oder wie löse ich sie? Ich stimme den Bestandsplan für die Folgemonate und den Lieferplan entsprechend ab, inklusive aller, wie sagt man, Backups, Contingencies auf Englisch gesagt und so weiter. Ich schaue mir die Bestandsprofile nochmal an über das ganze Netzwerk, wo lagere ich wie welche Ware, kommuniziere das auch entsprechend dann an Lieferanten, an die Vertriebsgesellschaften, an die Logistik etc. Oder wenn ich Gaps habe und ich zum Beispiel ein Supply Review nur für meinen Standort mache, dann muss ich eben auch schauen, können vielleicht andere Produktionsstandorte dann entsprechend Gaps, Lücken schließen, wenn sie vielleicht ähnliche Produktionsfähigkeiten etc. haben. Oder muss ich vielleicht ähnliche Fähigkeiten aufbauen, Formatteile, was auch immer, kaufen auf den anderen, in den anderen Fabriken oder muss ich eben einen Backup-Lieferant aufbauen oder Versuche fahren und was alles dazu gehört. Das werden solche Outcomes oder Entscheidungen. Und auch ein ganz wichtiger letzter Outcome ist, habe ich langfristige Kapazitätsprobleme und wie könnte ich die lösen? Habe ich genug kreative Kapazität, um agil auf unvorhergesehenen Themen im Markt zum Beispiel zu reagieren. Kennzahlen könnten sein, habe ich auch schon ein bisschen angerissen, OEE, also die Effizienz in der Produktion. Wie ist meine Ausbringungsgenauigkeit? Produziere ich die Volumen, die ich geplant habe? Wie sind meine Days on Hand, Days of Supply, so die klassischen Bestandsthemen? Wie genau halte ich die Produktionspläne ein? Halte ich meine freien Kapazitäten ein, die ich mir als Limits zum Beispiel gesetzt habe? Agenda gehe ich jetzt nicht durch, ich glaube, das habe ich auch schon erklärt. Wichtig da vielleicht nochmal, auch da solltet ihr über Chancen, Risiken reden, was die Versorgung betrifft. Was kann in der Produktion, in der Beschaffung schiefgehen oder auch welche glücklichen Zufälle könnten eintreten, dass ich vielleicht dann auch mehr Kapazität oder habe oder agiler bin. Dann dieses Demand-Supply-Reconciliation-Meeting wird in der Regel dann vom Supply-Chain-Manager facilitated, also koordiniert. Und der Owner des Meetings könnte der Head of Finance sein, kann aber auch, wenn ihr auf Business Units, Divisionen runtergebrochen seid, könnte das dann auch der Divisionsleiter, die Divisionsleiterin zum Beispiel sein. Ganz einfach gesprochen kommen die beiden oder die Erkenntnisse aus dem Demand Review, Supply Review zusammen und man schaut eben sich die Gaps vor allem nochmal an. Also das Ziel dieses Meetings ist die Entscheidungen der beiden vorgelagerten Prozessschritte, sage ich mal, oder Meetings nochmal zu verifizieren, übereinander zu legen, vor allem auch mit dem Businessplan dann zu verheiraten. Dann eben vor allem auch nochmal den Impact auf das Finanzergebnis, Betriebsergebnis, wie auch immer, anzuschauen. Das ist in der Regel ein kürzeres, schnelleres Meeting, sehr, sehr managementlastig. Also sind dann wirklich auch mittlere, höhere Manager in der Regel nur dabei. Da kommt dann keine Planer mehr, Produktionsplaner, Absatzplaner mehr mit an den Tisch. Ja, man schaut wirklich an, wie kann ich die Probleme lösen? Oder wenn ich sie eben nicht lösen kann, dann muss ich sie eben weiter eskalieren, dann in den finalen 4. Schritt Richtung Geschäftsleitung, Vorstand. Inputs oder Agenda vom Meeting können sein, ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben, die Entscheidungen, die Outputs von den vorhergehenden Phasen anzuschauen, das finanzielle Ergebnis anzuschauen, was diese Pläne haben, also welche Umsatzzahlen erreiche ich oder nicht. Wachse ich vielleicht finanziell, weil ich irgendwelche Preiserhöhungen mache, aber volumentechnisch wachse ich gar nicht, verliere vielleicht sogar Volumen, was man mir wiederum irgendwann ein Fixkostenproblem und auslösen kann. Dort geht es dann auch drum, gerade langfristig gedacht, kann ich investieren, um vielleicht gewisse Flaschenhälse zu entspannen, aufzulösen. Dort geht es auch um die strategischen Initiativen, also welche strategischen Initiativen muss ich neu vielleicht auslösen oder welche Initiativen wurden auch vorgegeben für das Geschäftsjahr oder für die Folgejahre? Wie bin ich dort unterwegs? Wenn ich ein gewisses Wachstumssegment habe, wächst es entsprechend. Wenn ich neue Anlagen in Betrieb genommen habe, ist der Ramp-up innerhalb der Erwartungen oder muss ich dort noch irgendwie korrigieren? Chancen, Risiken diskutiere ich entsprechend und dann mache ich halt so ein übergeordnetes Statement, was dann halt auch Vorstands- oder geschäftsleitungstauglich ist. Output können sein, nochmal die wichtigsten Prioritäten aufzeigen, Trends nochmal klar hervorheben, positiv wie negativ, die Flaschenhälse, Heatmaps aufzuzeigen für Demand, Supply, vor allem für Supply, aber natürlich nicht nur Probleme aufzeigen, sondern eben gerade für den nächsten Schritt, man sollte ja nicht nur mit Problemen zur Geschäftsleitung und zum Vorstand gehen, sondern man sollte Vorschläge machen, wie man das lösen kann, sodass man dann die Entscheidung abholt im vierten und letzten Schritt. Kennzahlen könnten sein, Business Scorecards anschauen, Länder, Vertriebs-KPIs, Budget versus Plan versus Estimate. Also ihr seht schon sehr, sehr mehr Management-Finance-KPIs, die man dort anschauen kann. Und was da vielleicht auch wichtig ist, wenn ihr jetzt sehr markengetriebenes Unternehmen seid, könnte in diesem Demand-Supply-Reconciliation-Meeting auch sehr, sehr stark das Marketing eine Rolle spielen, weil ihr vielleicht alle Themen auf Marken mappt. Weil ihr vielleicht dann auch da vorstellen wollt, eben meinen Markenplan, kann ich den entsprechend umsetzen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Low-Budget-Brand habe, bin ich weiterhin in der Lage, die Produkte, die Marke in diesem Segment anzubieten oder laufen mir die Kosten davon, kriege ich dort ein Thema. Wenn ich eher eine Premium-Marke habe, die sehr innovativ ist, kann ich all die Innovationen auch wirklich so liefern wie angedacht und dadurch das Wachstum generieren. Sind die Investitionen in der Lieferkette, in der Supply Chain entsprechend umgesetzt, um eben die neuen Produktcharakteristika, Spezifikationen liefern zu können und so weiter. Und zu guter Letzt noch das Letzte, das S&OP-Meeting, wenn man jetzt nach Lehrbuch geht. Und das kann oftmals eben in einer Geschäftsleitungssitzung integriert sein. Das gibt dann gar kein eigenes Meeting, sowas bei meinem alten Arbeitgeber zum Beispiel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist für mich so eine Art Best Practice. Und oftmals ist dann eben der Facilitator von diesem Meeting, wenn er dann an die Geschäftsleitung kommt, ist das die Person, die dieses Demand-Supply-Reconciliation-Meeting geleitet hat. Wenn es in dem Fall der Controller oder Head of Finance war, dann würde das die Person übernehmen. Oder es ist oftmals auch so wie so ein Pärchen, ne? Head of Supply Chain, Head of Finance, die das gemeinsam machen. Weil ich ja gesagt habe, das ultimative Ziel sollte sein, dass ihr nicht einen Finanzplan und einen Supply Chain Plan habt, sondern einen Plan habt. Und der Owner des Meetings ist ganz klar Managing Director, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende, wie auch immer. Ziele dieses ultimativen Geschäftsleitungs-SNOP-Meetings ist dann der Sign-off des Businessplans und auch des Mengenplans für die folgenden 1-2 Jahre zum Beispiel. Dort trifft man die Entscheidungen anhand der Chancen, Risiken und Handlungsempfehlungen, die aus den vorhergehenden Meetings kamen. Also darf ich die Schichten erhöhen? Darf ich in Kurzarbeit gehen? Darf ich diese Investitionen tätigen? Darf ich den Bestandsaufbau tätigen? Darf ich diesen Zusatzlieferant aufschalten? Soll ich dieses Backup implementieren? Darf ich die Produktion von diesem Land in jenes Land an einen anderen Standort zum Beispiel verlagern? Das sind solche Themen. Also sehr, sehr wirklich wichtige Business-Entscheidungen, die Konsequenzen haben hier und da. Teilnehmer, mache ich es ganz simpel, sind in der Regel alle Geschäftsleitungsmitglieder, Head of Finance, Head of Marketing, Head of Sales, Head of Supply Chain, HR optional, je nachdem, wenn ihr über Schichtpläne und solche Themen redet, wäre HR natürlich noch wichtig und so weiter. Agenda, weiß nicht, gibt's da noch was zu sagen? Lass mich mal auf meine Notizen hier schauen. Ich glaube, das passt. Entscheidungen, Outputs habe ich eigentlich auch angerissen. Aber was da vielleicht nochmal wichtig ist, ist, dass man das auch nochmal ganz gut dokumentiert, klare Entscheidungen festhält, um die dann wiederum, weil das ist ja ein Zyklus, S&OP, um dann eben wieder Inputs in den nächsten Demand Review, Supply Review und so weiter zu geben und so ein bisschen die Leitplanken neu zu setzen und alles neu zu kalibrieren. KPIs ist wie beim vorherigen Meetings sind dann wirklich ganz klare Business KPIs. Keine Ahnung, Return on Capital Employed. Man schaut sich ganz klar die Businesspläne an gegen Budget. Wo sind wir? Was ist meine Year-to-Date Performance? Was ist meine Year-to-Go Performance? In Menge, in Geld. Sehr einfach gesprochen. Und das ist eigentlich der S&OP-Prozess nochmal auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Vielleicht wieder jetzt mal gucken, was rauskommt. Ich glaube, 30 Minuten oder so am Ende. War das jetzt, was ich euch erklärt habe, das Best-in-Class S&OP-Meeting oder das perfekte S&OP-Meeting? Weiß ich nicht. Ich habe euch aber versucht, hier und da mal einige Themen nochmal an die Hand zu geben, dass ihr mal drüber nachdenken könnt, was macht es schon, was fehlt euch vielleicht, macht es Sinn oder keinen Sinn bei euch zu implementieren. Wichtiges, was ich am Anfang erklärt hatte, was ist für euch das S&OP-Meeting? Schaut mal auf dem Supply Chain College nach Demand Review, Supply Review. Da gibt's nochmal einzelne, auch ältere Beiträge, die immer noch relevant sind, wo ich euch auch hier und da mal Folien, Kapazitätsplanungen, RCCPs, all solche Themen gezeigt habe. Und kommentiert doch gerne, schickt mir eine E-Mail oder auf YouTube, schickt mir einen Kommentar für einen Algorithmus etc. Was hat euch gefehlt, was hat euch gefallen, wo soll ich mal in Zukunft drauf eingehen? Danke fürs Zuschauen, fürs Weiterleiten, fürs Liken. Abonniert den Kanal, denn nur 18% der Zuschauer abonnieren den Kanal. Abonniert die Podcasts auf allen gängigen Podcast-Plattformen und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen.